Alles klar, jetzt bin ich da. Ich habe euch den Marc André mitgebracht. Er ist 24 Jahre alt, geboren in Stuttgart und er studiert, was das vielleicht passt hier, Betriebswirtschaft. Und Marc, wenn ich mir das so meine Klischees für einen Betriebswirtschaftsstudenten überlege und ich jetzt einfach mal frage, welche Rolle würdest du eigentlich gern spielen in dem Stück? Mit welcher Rolle identifizierst du dich? Was war so bei dir dran?
Also anfangs ging das auch so Richtung Bernie, Hauptsache die Kohle, Hauptsache weit nach oben und sich am Anfang eben auch ja Christ nennen, wenn es auch bloß darin besteht, eben mal hin und wieder mit seinem Dekan Golf zu spielen und ihn vielleicht auch mal gewinnen zu lassen. Aber ich glaube, das war am Anfang war das Geld verdienen, wo ich angefangen habe zu studieren. Nicht gerade so auf dem Trip wie jetzt der Patrick, aber doch in die Richtung auch ein bisschen suchen. Aber von Gott direkt nichts gewusst.
Marc, du bist ursprünglich katholisch, bist so, wie du gesagt hast, ganz normal, fromm oder bürgerlich aufgewachsen und jetzt trotzdem bist du ein Sucher?
Ja, ein bisschen ein Sucher. Ganz normal aufgewachsen, wie du sagst. Nicht besonderes religiöses Elternhaus gehabt, meinen Kommunionsunterricht gehabt. Gut. Zweimal im Jahr an Ostern und Weihnachten in die Kirche. Nach 10 Jahren konnte ich dann die Gottesdienste ungefähr auswendig sagen. Es war immer das Gleiche, die Stimmung wie bei einem Begräbnis. Ich habe keinerlei Notwendigkeit eigentlich darin gesehen, irgendwie Gott anzunehmen oder überhaupt eine persönliche Beziehung mit Gott einzugehen. Ich dachte, ich bin ein autonomer Mensch, ich habe meine eigene Bestimmung. Ich bin ich selbst und der möchte ich auch bleiben und da brauche ich auch keinen Vorgesetzten dafür.
Jetzt war es ja so, dass du dich eine Weile intensiv mit Scientology beschäftigt hast. Was hat dich daran so fasziniert?
Ja, das war ungefähr vor 3 Jahren. Ich habe dieses Buch Dianetik in die Hand bekommen. Das ist so dieser Leitfaden, der mehr oder weniger zu Scientology führen soll. Ja, was hat mich fasziniert? Die Menschen anfangs, die Lehre und die Ziele. Die Menschen deshalb, sie haben eine unglaubliche Autorität, ein großes Selbstbewusstsein ausgestrahlt. Sie waren überzeugend, sie waren selbstbewusst. Es war erstaunlich, wie schnell sie deinen Charakter herausgefunden haben. Du hast einen Persönlichkeitstest geschrieben und sie haben dir gesagt, welche Probleme du hast. Die Inhalte der gesamten Lehre auch so zu werden, ein geistig nur positiv denkender Mensch, frei von jeglichen negativen Emotionen, das hat sich alles unheimlich toll angehört mit erweitertem Bewusstsein und dreimal so schnell Schach spielen wie jeder andere und frei von jeglichen negativen Fehlschaltungen, wie schön das dort genannt wird, zu sein. All das klang sehr vielversprechend. Und dann das Ziel von Scientology, ein weltumspannendes Netz zu bauen, sämtliche Menschen zu erreichen und alle Menschen frei zu machen. Und ja, das hat mich fasziniert am Anfang.
Am Anfang. Und wie ging es dann weiter? Du bist jetzt, wenn ich dich richtig verstanden habe, nicht mehr bei Scientology dabei. Was waren deine Kritikpunkte oder was hat dir dort missfallen?
Ja, es war nicht nur blinde Begeisterung, wie ich zu Scientology gegangen bin. Ich habe gesucht, ich habe nach Wahrheit gesucht. Das hat sich sehr schön angehört und ich bin dorthin gegangen und ich hatte sehr viele Fragen. Und mit der Zeit habe ich Fragen gestellt, die recht kritisch waren, ungemütliche Fragen. Ich habe gemerkt, was für eine Hierarchie in diesem Verein herrscht, mit welchen diktatorischen Mitteln gearbeitet wird. Ich habe zu dieser Zeit in der Zeitung gelesen, dass ein Familienvater aus München seine Frau und seine Kinder verlassen hat, Kredite aufgenommen hat, um die Kurse, die sehr teuren Kurse dort zu bezahlen. Also ein Kurs, der kostet bis zu 18.000, 19.000 Mark. Er hat sich verschuldet, das Haus wurde verpfändet, seine Frau, seine Kinder sitzen auf der Straße, konnten dann bei Bekannten eben unterkommen, dann auch später bei Verwandten. Und ich habe gefragt, wie sich das denn rechtfertigt? Ein Mensch gegen drei, wie funktioniert das? Und da wurde mir die lapidare Antwort gegeben, natürlich, ein Mensch bei uns, ein Mensch frei von jeglichen negativen Emotionen, das wiegt es auch auf, wenn man drei mehr oder weniger ins Unglück stürzt. Ja, und das war wie ein Hammer ins Gesicht. Ich habe am Anfang auch die Auffassung vertreten, dass mir das überhaupt nicht passt, dass mir das nicht gefällt. Und ich wurde sehr kritisch beäugt. Und ein anderes, ich kam mir sehr, sehr vereiert und ich kam mir geblufft vor. Es ist Folgendes passiert. Da gibt es ein Gerät, was dort bei diesen psychologischen Sitzungen verwendet wird, das sogenannte E-Meter. Das ist eine Art Lügendetektor, der den Hautwiderstand misst. Man hält so zwei Blechbüchsen in der Hand und je nachdem, wie geistig man aktiv ist, ändert sich der Hautwiderstand und das wird dann auf einem Messgerät angezeigt. Und so kann man zum Beispiel erkennen, ob jemand die Wahrheit sagt oder nicht. Dieses Gerät wird in diesen psychologischen Sitzungen verwendet, ja, und für über 10.000 Mark dort verkauft. Wir haben uns überlegt, wie das funktioniert. Wir haben gefragt, es wurde uns gesagt, dass nach dem und dem physikalischen Prinzip die Wheatstone'sche Messbrücke, so heißt dieses Ding, funktioniert. Wir haben das nachgebaut für 40 Mark und es hat besser funktioniert als das Gerät von denen. Wir haben das mitgenommen, ja, und dann gab es Ärger. Dann gab es sehr großen Ärger, denn das wurde gar nicht gern gesehen, dass hier eben drei Leute, mein Bruder und noch ein Freund, eben auf die Idee kommen, sowas nachzubauen. Wir haben Schwierigkeiten bekommen, uns wurde gesagt, es sei unmöglich, dass wir mit sowas da ankommen. Wir sollen das gefälligst lassen und uns an die dortigen Regeln halten. Ja, und wir haben uns sehr, man kann wirklich so derb sagen, wir haben uns verarscht gefühlt. Und das war nach der anfänglichen Begeisterung, die wir mitgebracht haben, doch ein herber Rückschlag und auch eine sehr herbe Enttäuschung.
Also ein unangenehmes Ende bei Scientology, ein Ende mit Schrecken. Du bist jetzt, vorhin in dem Stück fiel das Stichwort vom Regen in die Traufe, mancher könnte es ja so beurteilen, du bist jetzt Mitglied in einer Baptistengemeinde, was hat dich jetzt ausgerechnet am christlichen Glaube überzeugt?
Ja, letztendlich Jesus selber. Mein Bruder, er hatte in seinem Bekanntenkreis einige Christen. Er hatte sich, nachdem wir von Scientology weg waren, dann bekehrt. Ich wollte von Glaube und Religion und alles, was mit irgendwas Geistlichem zu tun hat, überhaupt nichts mehr wissen. War da also auch recht skeptisch und dachte mir, ja, jetzt mach du halt mal und häng du da im Jesus nach, ist ja schon recht für dich. Aber ich wollte davon überhaupt nichts wissen. Er hat gesagt, ja, komm doch mal mit auf so einen Hauskreis. Habe ich abgelehnt, hat mir überhaupt nichts gesagt. Irgendwann bin ich mal dort mitgegangen. Ja, und dann eine Gebetsgemeinschaft zum ersten Mal. Und da habe ich sehr gestaunt. Da habe ich deshalb sehr gestaunt, weil das war eine Gruppe von über 20 Leuten und die hatten ein so vertrauliches Verhältnis, das war wie eine große Familie. Ich fand das großartig, hat mir sehr gut gefallen. Aber ich bin genauso kritisch dann auch rangegangen wie bei Scientology. Ich habe auch ungemütliche Fragen gestellt und da wurde ich eben nicht abgewiesen, sondern mir wurden die Fragen beantwortet. Ich bin relativ rational und man kann sagen, vielleicht analytisch an den Glauben herangetreten, an die Bibel herangetreten. Und ich habe eben gemerkt, dass die Bibel eben einzigartig ist. So ein Dianetikbuch von irgendeinem Mensch da geschrieben, man liest es einmal durch und dann weiß man, was drinsteht. Und das war bei der Bibel nicht so. Die Bibel ist einzigartig und sie bleibt es auch. Und ich war bereit, nach einiger Zeit mich für Jesus zu öffnen. Und ich habe gesagt, gut, ich bin bereit, Jesus in mein Leben zu lassen. Und wenn es denn so sein soll, dass ich eine persönliche Beziehung mit Jesus haben kann, dann möchte ich die auch haben. Ja, Jesus ist in mein Leben eingetreten. Und jetzt weiß ich, wie herrlich ein Leben mit Jesus halt aussieht.
Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen, was ist es, was dich so sicher macht, dass das jetzt nicht eben ein neuer Trip ist, der eben ziemlich lang braucht, bis man dahinter kommt?
Ja, was macht mich so sicher? Ich spüre, wie Jesus in mir wirkt. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen geschwollen für den einen oder anderen an. Ich denke, wenn man Jesus in sich aufgenommen hat, dann weiß ich, wovon ich spreche. Dann weiß ich, was es heißt, wenn man von Zwängen freigemacht wird, denen man vorher unterlag. Als Beispiel, wenn ich früher in eine Prüfung reingegangen bin in der Uni, da war ich froh, dass die Bank aus Holz war, dass man meine schlotternden Knie nicht gesehen hat. Und mittlerweile, wenn ich Jesus um Ruhe bitte, dann bekomme ich die Ruhe. Und wenn ich Jesus um etwas bitte, dann schenkt er mir es. Ich meine jetzt damit nicht Wohlstandsevangelium und so viel Geld wie bloß möglich. Nein, ich meine das, was in einem Mensch passiert. Ich wurde noch nie von Jesus enttäuscht. Ich habe sehr kritisch nachgefragt und ich habe gelernt, dass Menschen enttäuschen können, aber dass Jesus nicht enttäuscht, ganz einfach deshalb, weil er nicht Mensch ist. Er ist zwar Mensch geworden, aber er ist und bleibt halt Gottes Sohn.
Das klingt für mich ziemlich überzeugend. Vielen Dank, Marc. Ich bin auch sehr froh und sehr interessiert, dass mir ein Fachmann für Religionen und auch jemand, der schon lange Christ ist, da haben, Herr Parzani, bitteschön.
Also was auch immer mit dem Fachmann ist. Das Erste, was ich gerne, man kann sich das ja so servieren lassen, so flapsig, wie das heute geht, was der da alles durchgemacht hat und so. Und wir fanden das auch alle ganz lustig, wie er dann plötzlich von Bakmun zu Moslem wurde und so. Aber das ist natürlich überhaupt gar nicht lustig, sondern das ist unser Leben. Keiner sitzt hier.
Doch, einige müssen jetzt aufs Klo, andere müssen ins Bett. Da machen wir jetzt eben eine Pause, also Pinkelpause. Und Pampers wickeln, wechseln und dann wieder setzen. Okay.
Das ist nämlich kein Luxus, religiös zu sein. Man könnte fast sagen, es ist eine Verdammnis. Wir können gar nicht anders. Jemand hat gesagt, der Mensch ist unheilbar religiös. Warum? Es gibt wahrscheinlich hier einige Leute, die sagen, also Kinder nochmal, das turnt mich gar nicht an. Da mache ich gar nicht mit. Hör mal, könnt ihr mal so reden aufhören? Das stört mich wahnsinnig. Da hinten. Könntet ihr eure Unterhaltung mal aufhören? Herzlichen Dank. Professionals hinter der Bühne. Kein Talk. Wo war ich stehen geblieben? Jeder hat in seinem Leben die Frage nach der Sicherheit zu beantworten und die Frage nach der Geborgenheit und der Anerkennung. Wer auch immer wir sind, du kannst nicht leben, ohne dass du ein Grundgefühl von Sicherheit hast. Und mehr noch als äußere Sicherheit, sondern das, was wir Geborgenheit als Geborgenheit empfinden. Und du kannst nicht existieren, wenn du nicht ein Mindestmaß an Anerkennung verspürst. Besser als Anerkennung ist natürlich zu wissen, ich bin geliebt. Aber weil das nicht jeder erfährt, will man wenigstens Respekt haben, ein bisschen Anerkennung. Und die kann man ja auch erzwingen, indem man jemanden platt macht. Das heißt, das brauchen wir. Und Religion ist eigentlich nichts anderes, als dass jeder Mensch sucht, wo kriege ich diese Portion Sicherheit und Geborgenheit und Anerkennung her. Und es gibt jetzt im Wesentlichen drei Quellen, aus denen man das besorgen kann. Und ihr könnt ja selber mal euch selber prüfen, ob was da bei euch dran ist. Die erste Quelle ist andere Menschen. Das ist die erste Erfahrung, wenn man so als Kind aufwächst und so. Da hat man die Geborgenheit und die Sicherheit durch die Menschen, die für einen sorgen, wenn es gut geht, wenn man eine gute Erfahrung macht, auch zu Hause vor allen Dingen. Das ist eine tiefe Geborgenheit. Wenn das so langsam nachlässt und wenn diese Geborgenheit nicht mehr trägt und so, dann muss man sich was Neues sorgen. Aber zunächst mal kriegt man die Sicherheit und die Anerkennung, ich bin wichtig, ich bin geliebt von Eltern, von Freunden. Und da suchen wir sie auch zunächst. Und deshalb kann religiös sein, kann heißen, dass ich einen anderen Menschen vergotte. Dass ich den so sehr verehre, dass ich mich dranhänge, dass ich mein Gewissen verkaufe. Was der sagt, das mache ich. Ich bin höre, ich bin völlig abhängig. Warum? Nicht, weil ich blöd bin. Die Leute, die sich so verhalten, sind ja nicht doof, sondern sie haben eine ganz, ganz große Sehnsucht nach Geborgenheit und Sicherheit. Was kann ich mir verkaufen für eine eigene Meinung, wenn ich dann in der Eiseskälte der Einsamkeit lebe? Also gibt es nicht wenige, die ihre Meinung, das ist bei Jungen und Alten so, ist gar kein Unterschied, an die Clique, an die Szene, an die sogenannten Freunde, an die Leute, die Einfluss haben, vor denen man Respekt hat, die Kings, an die verkaufe ich meine Eigenständigkeit. Sie werden mein letzter Halt, meine letzte Sicherheit, meine heißeste Liebe, die mir Wert gibt. Das Zweite ist Geld. Geld, hast du was, dann bist du was. Dann ist das das Selbstwertgefühl. Mit Geld kann man sich die Sicherheit kaufen. Geld ist das wichtigste Mittel der Religion. Deshalb kommt das in der Bibel sehr häufig vor. dass Jesus darüber redet, dass Geld, das Reichtum, das Besitz die Rolle Gottes spielt. Das ist Religion, weil es um die Sicherheit, die Geborgenheit geht. Die letzte Möglichkeit ist, dass man sich im Supermarkt der Religionen bedient, also zum Beispiel im Okkultismus. Ist doch klar, so eine Macht zu erfahren, Horoskope besprechen, so Kräfte, das gibt Geborgenheit und Sicherheit. Dann kannst du planen, wenn du weißt, was die Zukunft bringt, dann kannst du verantwortlich planen, das gibt dir Zuversicht. Und du kommst in einen Zirkel rein, da verkauft man sich auch schon mal, aber es ist die Wärme der Insider, da gehöre ich zu. Es gibt dann jede Menge, wir sind ja im Supermarkt einzukaufen, das ist das Symbol unserer Zeit und da gibt es lange Theken und da gibt es viele Angebote und jeder Kunde ist König und kauft sich, was er mag und was er meint zu brauchen und hoffentlich kann das auch bezahlen, sonst bezahlt das auf Kredit. Das ist Religion. Das ist unser Lebensschicksal und jeder von uns lebt mit diesen Fragen. Es gibt allerdings Leute, die haben das Denken eingestellt und denken gar nicht darüber nach, was sie machen. Das ist kein guter Dienst, den man sich selbst... Neulich war ein Ärztekongress in Arosa, die hatten festgestellt, dass man den Kopf nicht nur zum Frisieren, sondern auch zum Denken gebrauchen kann. Das ist eine dringende Empfehlung, wenn man seinem Leben weiterkommen will. Also Religiosität, das lebt unter uns. Wäre mal interessant, heute Abend im Gespräch nochmal nachzubohren, dass du dir selber klar wirst und unter Freunden mal drüber sprechen. Was ist denn unsere, meine Religion? Nicht, was stellst du ins Schaufenster, sondern was gibt dir die Sicherheit? Ist es ein Mensch, ist es Geld, sind es deine Beziehungen, ist es die Clique? Was gibt dir die Sicherheit und die Anerkennung? Das ist Gott, den du verehrst, dem du Opfer bringst. Das ist üblich in der Welt und jetzt will ich euch noch sagen, da gibt es diese rapide, unglaubliche Gegenbewegung, die uns nicht passt, die uns nicht in den Kram passt, die wir nicht gewollt haben, die wir zum Teil nicht verstehen, die uns furchtbar komisch vorstellt, dass Gott, den wir uns so oder so ausgedacht haben, gar nicht danach fragt, wie wir ihn uns ausdenken, sondern dass er von sich aus initiativ wird. Erster Treffpunkt ist der typischste Treffpunkt für diese Welt, ist nämlich ein Fressdruck. Weil Gott offenbar sagen will, ich treffe euch an dem Punkt, wo euer heißestes Dogma, euer wichtigster Grundsatz deutlich wird. Erst kommt das Fressen und dann die Moral. Das ist ein Satz von Bert Brecht. Und deshalb wird Gott Mensch. Erster Platz, wo er Platz nimmt auf diesem Globus, ist der Fressdruck vom Vieh. Das wird seine Krippe. Als wollte er sagen, in diese Welt komme ich. In diese Welt komme ich. In der es heißt, erst kommt das Fressen und dann die Moral. Das Zweite, was ist, er ist kaum geboren, muss er auf die Flucht. Ein idiotischer Tyrann schickt seine Polizisten los und lässt in Bethlehem Kinder, alle unter zweijährigen Kinder umbringen. Ein Massenmord an Kindern. Maria und Josef nehmen Jesus und sie gehen ins Asyl. Nach Ägypten sollte man bedenken, jedem Asylantenkind, dem man begegnet, ist ein Inbegriff Gottes, der in Jesus zum Flüchtling wurde. Haben manche in Deutschland vergessen. Gott sei Dank sagten sie in Ägypten nicht, das Boot ist voll. Er durfte bleiben einige Zeit, bis dieser Tyrann gestorben war. Dann kam er zurück, dann wurde ein Stino. Gott wird ein Stino. Stinknormal, er macht eine Schreinerlehre. Bis zum 30. Lebensjahr hört man eigentlich weiter nichts Besonderes von ihm, eine kleine Geschichte, die ganz aufregend ist, aber sonst so richtig grundsolide. Und dann fällt er eigentlich dadurch auf, dass er zwei Dinge tut. Dass er Menschen begegnet und sie die heilende, erneuernde Kraft Gottes spüren lässt und ihnen die Wahrheit so sagt, dass es manchmal sehr, sehr weh tut. Und da sind sie hin und her gerissen und wissen nicht ganz genau, was sie machen und schließlich entscheiden sie sich, ihn umzubringen. Dann hängt er am Kreuz auf der Müllkippe von Jerusalem. Wisst ihr, dass Jesus auf einer Müllkippe, allerhöchstwahrscheinlich auf einer Müllkippe gekreuzigt wurde? Der Steinbruch, den man Golgatha nannte, lag genau vor der Stadtmauer von Jerusalem. Die Archäologen haben das ausgegraben, man hat die großen Quader Umrisse gefunden, die dort gebrochen worden sind für den Tempelbau. Und dann war in der Mitte ein so ein Hügel aus minderwertigem Fels stehen geblieben, den konnte man für diese Bausteine nicht gebrauchen. Schädelform hatte der, deshalb nannte man den im Volksmund Schädelstätte, Golgotha. Und es war direkt an der Stadtmauer und die Archäologen haben bei Ausgrabungen vor einigen Jahren dort eine ganze Menge Tonscherben gefunden von Küchengeschirr. Kaputt gegangen war, ex und hopp ging das über die Mauer und dort lag der Abfall. Und zum Müll kommen die Hingerichteten. Gottes Initiative führt bis an diesen Tiefpunkt. Er will uns sagen, da soll keiner auf dieser Welt sein, der je auf den Gedanken kommt, dass ich ihm zu groß und zu hoch und zu kompliziert bin und nur die Gebildeten und die Superreligiösen, die Asketen, die Meditationskünstler, die Theologen und so, dass die irgendwie drankommen, aber der normale Mensch hat da nichts von. Gott ist ganz unten im Dreck, auf dem Müll, damit jeder, der den Eindruck hat, ich hoffe nicht, dass ihr den Eindruck von euch habt, aber leider, 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 gibt es ganz viele Menschen, die an den Punkt kommen, dass sie den Eindruck haben, mein Leben ist Müll. Und das will Gott, dass solche Menschen spüren und Gott ist genauso tief. Da ist er zu treffen. Und als Jesus schreit am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, es ist vollbracht. Da ist der entscheidende Durchbruch passiert. Die Liebe Gottes wird ganz, ganz handfest. Ganz handfest. So wie er sich hat festnageln lassen am Kreuz, so hat sich Gott festnageln lassen darauf, auf sein Versprechen, ich hab dich lieb. Und damit nichts an der Sache fehlt, setzt Gott darunter unter das Reden und Leben und Handeln und Leiden und Sterben dieses Jesus von Nazareth den Stempel, seinen Stempel der Gültigkeit, indem er Jesus auferweckt am dritten Tag, dem Tod das Genick bricht, die Todesmauer durchbrochen wird. Er ist auferstanden. Wenn wir zu Jesus reden als Christen, handeln wir nicht als Spiritisten, die Totenbeschwörung machen. Ich rede nicht, als rede ich mit meiner Oma, sondern ich rede mit dem auferstandenen Jesus, der so lebt, wie keiner lebt. Intensiv in der Wirklichkeit des Schöpfers, der jedes Molekül dieser Welt durchdringt und doch größer ist als das Universum, der uns hautnah ist. Was ist das für ein Geschenk, dass er jedem von uns, auch jetzt in diesem Augenblick im Saal, ganz nah ist und trotzdem das Weltall regiert, unermesslich größer als unser Begreifen. Und dieser Gott kommt uns so nah am Kreuz. Wird Mensch. Gottes Initiative. Als Antwort auf alle religiösen Bemühungen, vielleicht aber auch als Kritik darauf, weil wir uns in die eigenen Lösungen, die wir zusammen gereimt haben, uns ausgesucht haben, im Supermarkt längst verliebt haben. Und ich begegne vielen Leuten, Alten und Jungen, die sind stocksauer, wenn man nicht einen Bückling macht für den Göttern, die sie sich zusammengeschustert haben, an die sie glauben, von denen sie Sicherheit und Anerkennung bekommen. Natürlich, der Kunde ist König. Da ist natürlich der Schöpfer des Himmels und der Erden, der kommt und klein wird. Ein Kind in der Krippe, der Mann am Kreuz geschunden, ein geschundener Leichtum, da sagen wir, das mag ich nicht. Jeder 14-jährige Junge kann seine Witze über Jesus machen. Da braucht noch niemand drüber nachgedacht zu haben. Das lässt sich Gott bieten. Jeder Spießbürger kann seine Phrasen drüber dreschen, ohne die Bibel überhaupt nur gelesen zu haben. Das lässt sich Gott bieten. So tief kommt er runter, um uns seine Hand auszustrecken. Das ist Gottes Antwort auf unsere religiöse Sehnsucht. Und jetzt bittet ihr uns, macht euer Leben fest. Glauben heißt in der Bibel eigentlich voll Vertrauen das Leben festmachen. So wie ein Schiff am Ufer festmacht und dann gehalten wird. In Gottes Ewigkeit festmachen. Du sagst, glauben kann ich nicht. Ist dir eigentlich deutlich, dass du in diesem Augenblick, dass alle, die wir in diesem Saal sitzen, in diesem Augenblick einen Glauben gemeinsam haben, für den wir unser Leben einsetzen? Ist das eigentlich klar? Wir glauben in diesem Augenblick, und zwar einen Glauben, den wir nicht geprüft haben. Leute sagen, ich glaube nur, was ich bewiesen habe. Wer sowas sagt, da braucht man keine 7 Minuten, um ihn nachzuweisen, dass er nicht lang genug nachgedacht hat. Wer das bezweifelt, dem weise ich das jetzt nach. Ist irgendjemand hier, der bevor er sich in diesen Saal gesetzt hat, sich die Pläne zeigen lassen und die Statik dieser Halle überprüft hat? Wir glauben in diesem Augenblick alle, dass die Decke hält. Und dafür setzen wir unser Leben ein. Denn wir möchten ja wieder lebendig rauskommen. Da sagst du, die hat aber immer gehalten bisher. Das ist bei allen Decken, die eingestürzt sind, so gewesen, dass sie bis dahin gehalten haben. Das heißt, dass keiner hat das geprüft. Es gibt eine relative Wahrscheinlichkeit, die ist noch nie mal besonders hoch, weil, wie ich höre, diese Halle ja erst 8 Monate in Funktion ist. Gut, 8 Monate Wahrscheinlichkeit, dass die Statik hält. Und wir hoffen, dass sie berechtigt ist und dass wir alle heil. Ich glaube ja auch, ich habe sie auch nicht. Ich will nur sagen, jeden Tag, du kannst den Tag auch durchgehen, wenn du heute einen Kaffee getrunken hast oder gegessen hast. Nur die unter uns, die vorher eine chemische Probe gemacht haben, ob kein Gift drin war, die können zu dem Satz stehen, ich glaube nur, was ich bewiesen habe. Aber alle, die eine Speise zu sich genommen haben, ohne die Giftprobe vorher nicht zu machen, haben geglaubt, vertraut und darauf ihr Leben riskiert. So leben wir. Das ist grundnormal. Ein Mensch, der das nicht tut, der ist krank, den muss man stärken, der kann eigentlich den Alltag gar nicht bewältigen. Das ist sowas Normales. So gewinnen wir Erkenntnis. Wir prüfen, soweit wir können, und dann müssen wir immer wieder ein Vertrauen wagen, wo unser ganzes Leben reingeben, um eine ganz gewisse, klare Erkenntnis zu bekommen. Wenn wir heute Abend irgendwann hier rausgegangen sind aus der Halle, haben wir eine 100%ige Gewissheit, dass uns diese Decke nicht auf den Kopf gefallen ist. Aber erst dann, nachdem wir dieses Glaubenswagnis, dieses Experiment gemacht haben. Nichts anderes erwartet Jesus, und dazu lädt er ein. Das heißt Glauben, dass ich ihn höre, was er sagt, und dass ich sage, Jesus, das möchte ich jetzt anwenden auf mein Leben. Ich will es so gut prüfen, wie ich kann. Mach die Augen auf, lies die Bibel. Sprich mit deinen Freunden. Manches in diesem Abend hilft dazu. Vielleicht, dass wir in Interviews und Szenen Sieg und so gehört haben. Prüf das, so gut du kannst. Und dann wirst du an den Punkt kommen, wo du, wenn du Gewissheit haben willst, aus dem Nebel der religiösen Gefühle raus, zu der Gewissheit, dein Leben beim ewigen Gott, dem Schöpfer, der in Jesus dir die Hand reicht, festzumachen. Dann kommt der Punkt, wo du sagen musst, Jesus, ich vertraue dir. Ich wage jetzt ganz praktisch mein Leben unter deiner Regie zu leben. Ich bitte dich, vergib mir alles, was zwischen dir und mir stand, was ich gegen dich gelebt habe. Ich will dir jetzt folgen, lernen, was du sagst, will die Augen aufmachen, will dein Wort in der Bibel lesen, will die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen und will Schritt für Schritt jetzt erkennen, indem ich mit dir gehe, wer du bist. Ich lade euch dazu ein, euch festzumachen. Du wirst die Frage in jedem Fall beantworten müssen. Wir haben gar keine Wahl. Jeder beantwortet die Frage nach der Sicherheit und nach der Anerkennung. Was ist deine Antwort? Die Freunde singen jetzt hier gleich noch ein Lied. Ich schlage vor, nachdem wir so viel auch über Gott geredet haben und Lieder gehört haben, die mit ihm, von ihm handelten, dass manches so gesagt worden ist. Gott ist ja nicht nur ein Gegenstand, über den man diskutiert. Er ist ja nicht eine These, über die wir streiten, sondern er ist der Schöpfer, der uns einlädt, dass wir mit ihm reden. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen, dass wir einen Augenblick mit ihm reden im Gebet. Und dann geht's weiter mit diesem Abend. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist und dass wir so zu dir reden dürfen. Du kennst uns, du weißt, wie unsere Sehnsucht ist und wie oft wir uns haben an der Nase rumführen lassen. Wie schwierig das oft ist, klar durchzusehen. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Und ich bitte dich für diesen Abend, dass viele von uns festmachen bei dir.